Micro Europa.
Sounds.
Modern.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute mal wieder mit einem Studio-Talk am Mikrofon Ulrich Hägele. Mein Gast ist heute der Kunsthistoriker Peter Krieger. Er ist seit vielen Jahren Professor für Kunstgeschichte an der Nationaluniversität in Mexiko-Stadt und derzeit für einen Forschungsaufenthalt und verschiedene Vorträge in Europa unterwegs. Hallo Peter, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Hallo Uli.
Peter Krieger beschäftigt sich mit Architektur und ihrer künstlerischen Ausprägung in den Großstädten. Eines seiner Schwerpunktthemen ist aber auch die Zersiedelung und Verstädterung der Landschaft. Aktuell beschäftigt er sich mit dem Phänomen der Vermühlung in der Megametropole Mexiko-Stadt. Zur Einstimmung aber erstmal ein bisschen Musik, und zwar Razorblade mit dem argentinischen Popduo Pacifica.
Mm-hmm.
Pacifica mit Razorblade hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist Professor Peter Krieger, Kunsthistoriker und Architekturexperte an der Nationaluniversität in Mexico City. Wir unterhalten uns heute über die Stadt der Gegenwart und die Stadt der Zukunft. Peter, du wohnst in Mexiko-Stadt. 22 Millionen wohnen da auch. Wie funktioniert das? Wie kann das überhaupt funktionieren?
Ja, es ist eine permanente Überforderung im Grunde genommen. Es ist das genaue Gegenprogramm zur Beschaulichkeit von Tübingen mit seinen 70 oder 80.000 Einwohnern. Also es ist eine enorme Dichte. Mexiko-Stadt mit den 22 Millionen Einwohnern breitet sich auf einer Fläche aus, die ungefähr der Fläche von Berlin entspricht. Also kann man sich vorstellen, wie groß der Dichtestress ist.
Ist eigentlich gar nicht so groß, ne?
Nee, genau. Es ist unglaublich eng. Mhm. Es liegt in einem Hochtal, also es liegt auf 2.300 Meter Höhe und ist umgeben von Vulkanbergen, die vielleicht aus dem Geografieunterricht bekannt sind, Popocatépetl und Iztaccíhuatl, die also bis zu 5200 Meter hochgehen. Das heißt, man hat so eine Art Kessellage und da breitet sich so der Urbanisierungsteppich.
Eine Höhenkessellage kann man sagen, oder?
Genau,
bei 2300 Metern.
Ja, ein Hochkessel. Ja. Da breitet sich eben dieser Urbanisierungsteppich aus und von dem sind etwa 60% in Selbstbau. Das heißt, völlig außerhalb der Kontrolle von irgendwelchen Baunormen oder Bauvorschriften und so weiter.
Ja, Selbstbau heißt, muss man sich das vorstellen, so Wellblechhütten oder irgendwie doch mit Backstein gebaut oder?
Es gibt alles. Es gibt tatsächlich die Ärmsten der Armen, die auf Müllhalden wohnen und in Wellblechhütten wohnen. Aber es gibt auch einen Großteil dieser 60% sind konsolidierte Selbstbauten. Das heißt, es geht oft um illegale Landnahme oder um, was weiß ich, Landnahme, die von mafiösen Gruppen organisiert wird, von politischen Gruppen auch. Und dann fangen die Leute an mit einem Zimmer und bauen dann, wenn Geld da ist, noch ein Zimmer drauf. Und wenn die Familie wächst, noch eins und es ist ein modulares Selbstbausystem mit Betonpfosten und Ausfachung, manchmal mit Backstein. Und je nachdem, immer wenn der Geldfluss da ist, dann wird verschönert, dann kommt auch mal ein Ornament rein, neue Fenster oder sowas. Aber das alles in einer unglaublichen Dichte und zum Teil auf nicht adäquatem Baugebiet, also zum Beispiel in den Schluchten, in den Berghängen, in den Hügeln wird gebaut, was statisch oft ein Problem ist. In der Regenzeit, die von so Mai bis September geht, gibt es oft dann auch so Abrutsche, weil die Fundamente einfach nicht gut gebaut sind. Und dann gibt es die Mittelschichtenviertel und dann gibt es viele Gated Communities für die Reichen.
Gated heißt?
Also die abgeschlossenen Wohneinheiten, das sind dann so Villengegenden, die mit einer Mauer umschlossen sind.
Hohe Mauer?
Hohe Mauer mit privatem Wachdienst, mit Pistole und mit Zugangsrestriktionen. Also nur mit einem Ausweis kommt man dann da rein, wenn man jemand besucht. Das heißt, die sich autark da völlig aus dem Stadtverband herauslösen. Das ist ein Modell der USA, was auch sehr verbreitet ist und ein Zeichen auch der extremen Segregation, die Mexiko-Stadt kennzeichnet.
Ja, aber ich meine, muss es doch eine öffentliche Verwaltung geben, einen Baubürgermeister oder irgendwie sowas, machen die da nichts? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt hier in Tübingen irgendwo hin und sage, ich baue mir ja da jetzt ein Häuschen hin und wem das gehört, ist mir egal. Also es ist doch irgendwie jenseits jeglicher Vorstellungskraft.
Sehen jetzt jeglicher Vorstellungskraft ins Deutschen. Aber selbst wenn man hier in den Süden Europas geht, hat man ja auch, je weiter man in Italien zum Beispiel nach Süden kommt, steigt der Prozentsatz der illegalen Bauten. Also auch hier in Europa findet aber man das vor.
Wir haben das in der Türkei auch gehört, jetzt bei dem Erdbeben, dass die meisten Gebäude, die halt dann doch zusammengefallen sind, illegal gebaut wurden, das heißt nicht der Norm entsprochen haben.
Genau. Und in Mexiko passiert das oft, dass eine illegale Landnahme passiert und das dann nachträglich legalisiert wird. Das heißt, erstmal, also in den frühen Phasen, die großen Wachstumsphasen waren in den 60er, 70er Jahren, sind die Leute gekommen, hatten gar keine Infrastruktur und haben dann die Terrains in Besitz genommen, angefangen zu bauen und danach kam erst Kanalisation, Elektrizität und so weiter und danach dann erst die nachträgliche die offizielle Anerkennung von den Baubehörden.
Ja, und wer bezahlt es dann? Bezahlen es die Anwohner? Also wie bei uns im Prinzip. Also die haben dann gesagt, okay, wir bezahlen dann die Kanalisation jetzt, wenn die
nachträglich gebaut wird. Ach so, die Kanalisation, das ist dann staatliche Sache, aber es werden dann doch so Abgaben auch verlangt. Also es konsolidiert sich so mit der Zeit. Und wie gesagt, der Selbstbau ist oft auch ein solidarisches Prinzip. Das heißt, die Armen helfen sich gegenseitig. Viele Bauarbeiter zum Beispiel, die dann am Wochenende an ihrem Häuschen, an dem Häusle rumbauen und das erweitern, verschönern und so weiter.
Gibt es denn sowas wie Kindergärten, Schulen sicherlich, aber wie funktioniert das da? Sind die staatlich, sind die städtisch oder sind die eher privat?
Ja, also man muss generell sagen, Mexiko-Stadt teilt sich auf in die eigentliche Stadt, die 8 Millionen umfasst und dann die äußeren Gebiete, die verschiedene Bundesstaaten von verschiedenen Bundesstaaten verwaltet werden. Die Grenzen sind da fließend, das ist manchmal eine abstruse Grenze. Das heißt, es gibt unterschiedliche Verwaltungsnormen. Es gibt in Mexiko-Stadt selbst natürlich ein Stadtentwicklungsministerium, außerdem hat jeder Bezirk hat nochmal auch die Verwaltungsabteilung, auch Bauabteilung und so weiter. Das ist schon alles organisiert. Und was die Erziehung angeht, das ist halt auch ein schwieriges Thema in der Hinsicht der Segregation. Das heißt, es gibt ein staatliches Programm, es gibt staatliche öffentliche Schulen, auch Kindergärten, aber die vor allen Dingen von den ärmeren Schichten benutzt werden, während die etwas betuchteren Schichten dann in private Kindergärten und private Schulen gehen.
Wo schickst du deine beiden Töchter hin?
Ja, ich gehöre zur mexikanischen Mittelschicht und die sind an einer Schule, an einer Privatschule, weil da die Erziehung besser ist. In meinem Fall ist das die Schweizer Schule, die halt auch Deutschunterricht hat und das ist mir wichtig. Die deutsche Schule selbst hat 3 Standorte, die alle peripher sind und die extrem teuer ist, die ich mir gar nicht leisten könnte. Das ist im Grunde genommen für Managerkinder und für die mexikanische Oberschicht. Also unglaubliche, so ein Auswahl Kriterium, wo es eigentlich nur um Geld geht, Geldmaschinen. Und selbst für mich als deutscher Staatsbürger ist es so, dass ich bezahlen müsste. Und das war für mich keine Option. Und die Schweizer Schule ist ein bisschen ausgeglichener und da haben die Kinder eben auch Deutschunterricht.
Wie weit ist die von der Wohnung weg?
15 Minuten im Auto.
Was, mit dem Auto?
Ja, was aber noch relativ nahe ist.
Das heißt, ihr bringt die Kinder mit dem Auto zur Schule?
Genau.
Also zu Fuß wäre das keine Option.
Mein Sohn.
Ich habe vorher gesagt 2 Töchter, also ein Sohn und eine Tochter.
Genau, der Sohn geht in eine andere Schule und wird vom Schulbus abgeholt und ich bringe die Tochter hin und meine Frau holt sie ab. Es ist keine Option, dass die Kinder alleine in die Schule gehen, weil es tatsächlich doch immer eine große Anspannung gibt. Angst wegen Entführungen, Überfällen oder sowas. Man kann relativ normal leben, wenn man bestimmte Regeln beachtet, immer den Radar anschaltet und vielleicht in manchen Viertel nicht umhergeht. Sowas hat man ja auch in US-amerikanischen Städten. Es gibt einfach No-Go-Areas und die Autonomie der Kinder ist sehr, sehr langsam. Also die sind jetzt mit 16 Jahren, fangen die langsam an, alleine den Stadtraum zu erobern und die Eltern haben natürlich immer ein bisschen Sorge, ein bisschen Angst, aber es muss passieren, während hier ja die Kinder schon in der Grundschule alleine zur Schule gehen. Also es ist eine sehr große Anspannung da.
Neulich hatten wir die Filmemacherin Angelica Aguilar hier zu Gast im Studio. Sie berichtet in ihrem Film Mivas über die latente Gewalt gegen Frauen in Mexiko. Peter, wie nimmst du das wahr? Kriegt man da was mit oder was bringen die Medien da von dieser Geschichte?
Also es ist tatsächlich ein sehr trauriges Kapitel, das ist eine Katastrophe. Ich muss aber sagen, dass natürlich die Berichterstattung über Mexiko hier in
Deutschland... Nein, ich meine jetzt dort bei dir, also in der Stadt.
Ja. Also ich wollte nur sagen, die Berichterstattung ist immer überwiegend negativ. Es werden die positiven Seiten aufgezeigt. Und in der Stadt selbst sicher ist immer die Angst da. Die schlimmen Frauenmorde finden eher so in peripheren Lagen statt. Und auch in manchen Staaten im Norden sind die Ziffern da sehr hoch, da wo eben die Drogenkartelle im Grunde genommen das Sagen haben. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Und wenn man selbst eine Tochter hat, dann hat man auch immer Angst, dass da irgendwas passiert.
Und was macht die Regierung dagegen? Ich habe gehört, ich habe ja einen neuen Präsidenten bekommen, vorletztes Jahr oder wann der angetreten ist.
Nein, der ist schon jetzt fünf Jahre im Amt. Ein Jahr hat er noch.
Aber er hat doch, er ist ja angetreten mit dem Willen, gegen diese Kartelle was zu unternehmen. Hat sich da was getan?
Nein, es ist im Grunde genommen ein hoffnungsloser Kampf. Der vorherige Präsident oder einer der vorherigen Präsidenten hat das Militär eingesetzt. Aber das hat zu einer unglaublichen Welle von Tötungen, von Morden geführt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und der jetzige Präsident, also so ein linkspopulistischer Präsident, hat gesagt, wir machen jetzt so eine Charmoffensive, humane Werte gegen die Drogen. Aber das Problem ist halt tiefer liegend, solange es der Drogenverkauf ökonomisch lukrativ ist, gibt es auch dieses Problem weiter. Also der größte Drogenabnehmer sind die USA und der größte Waffenlieferer sind auch die USA. Das heißt, das wurde mal ausgeblendet. Es wurde mal gesagt, die bösen Mexikaner, die Drogenhändler. Also es hat auch was mit dem Markt zu tun. Auch in Mexiko konsumieren natürlich viele Leute Drogen und so funktioniert das Geschäft. Und das Geschäft, das ist kaum zu unterbinden. Und die Drogen, die großen Drogenkartelle haben meistens bessere, fast militärische Ausrüstung als das Militär oder die Polizei selbst. Das ist das Problem.
Ist Korruption ein Thema?
Ein sehr großes Thema. Es ist ein weltweites Thema, aber in Mexiko besonders. Es läuft alles eigentlich nur über Korruption.
Wenn du jetzt mal so aus deinem Alltag ein Beispiel schildern könntest.
Ja, ich musste schon mal Schmiergeld bezahlen. Also wenn man von der Polizei angehalten wird, dann hat man Pech gehabt. Also die Polizei ist nicht dein Freund und Helfer, sondern die Polizisten sind meistens unterbezahlt und versuchen einem dann irgendwas anzuhängen. Und da hat man wenig Chancen. Also ich bin angehalten worden, angeblich, weil ich eine rote Ampel überfahren hatte. Hatte ich aber gar nicht und konnte aber dann gegen zwei Polizisten nicht argumentieren und habe dann, als sie mich fragten, meine Papiere rausgegeben und damit sitzt in der Falle. Ich habe da jetzt inzwischen von Mexikanern gehört, wie man sich da verhalten sollte. Es gibt da so bestimmte rechtliche Strukturen, aber die kannte ich nicht und dann musste ich dann ordentlich Geld bezahlen, dass sie mich weiterfahren ließen. Also das ist leider Alltag. Man macht so ein bisschen den Deckel auf und findet da leider viel, viel Dreck. Auch bei den Bauvorhaben, zum Beispiel in unserem Bezirk, gibt es jetzt gerade so ein paar Korruptionsprozesse, weil sehr viel da illegal gebaut worden ist. Dann ist ein Grundstück für 4 Geschosse ausgerichtet und da werden 8 gebaut, solche Sachen. Dann fließt da Schmiergeld. Das ist ein trauriges Kapitel.
Peter Krieger, Professor für Kunstgeschichte an der Nationaluniversität Mexiko-Stadt. Gleich nachher wollen wir etwas über den Müll und die Stadt hören.
Heiß, es brennt, das Glück ist scheu, es rennt und ich lauf hinterher.
Combination. In a world in secret, don't fly so fast. Even if I thought you were mine, tell me wasting thousands of lies. Consequences keep us apart. Even if I tell you were mine, even if I tell you were mine, that's because you're so many times.
Hört den Tübinger Campusfunk Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Professor Dr. Peter Krieger von der Nationaluniversität in Mexiko-Stadt. Peter, vorher sprachen wir über den Alltag in Mexiko, in dieser Riesenstadt. Du beschäftigst dich vor allem mit dem Müll und die Stadt im sogenannten Anthropozän. Anthropozän, kannst du uns den Begriff mal erklären?
Genau, Anthropozän ist eine neue geologische Epoche, die im Jahre 2002 von dem Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger Paul Crutzen ausgerufen worden ist, und eine Epoche, die das Holozän ablöst, also die 11.000 Jahre, in der wir in relativer klimatischer Stabilität gewohnt haben und wo eben die menschlichen Besiedlungen, Landwirtschaft anfingen. Und wir sind an einem Extrem angelangt, wo, und das ist die These von Paul Crutzen oder die dann nachher auch im geisteswissenschaftlichen Bereich von Bruno Latour zum Beispiel unterstützt wird, dass der Mensch sich auf der Erde als geologische Kraft artikuliert, und zwar durch Interventionen, durch Städtebau, durch Infrastrukturen, die die Landschaften, die natürlichen Landschaften drastisch und tiefgehend verändern. Also es gibt so ein Fakt oder ein Datum, eine Forschung, die englische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass wir im Moment in einem Zustand leben, wo die Technomasse mehr wiegt als die Biomasse auf der Erde. Und Technomasse sind alle menschlich hergestellten Objekte, also Städte, Infrastrukturen, Industrien. Auch
also Steine, Beton, alles mögliche, Eisen, Glas.
Der Computer, das Mikrofon, alles, Tische und so weiter. Also die inzwischen wiegt die Technomasse mehr als die Biomasse, und wenn man das gleichmäßig verteilen würde, dann ergäbe das 50 Kilogramm Technomasse pro Quadratmeter. Das ist der Zustand.
Und inklusive Meere oder nur Land?
Nur Land. Und das ist ein bedrohlicher Zustand, der sich visuell sehr deutlich zeigt in einem Phänomen der Megastädte. Also ich bin ja kein naturwissenschaftlicher Müllforscher oder Anthropozänforscher, sondern gliedere mich da ein in den Diskurs, der natürlich vor allen Dingen von Naturwissenschaftlern geführt wird, oder es ist auch eine politische Debatte zum Klimawandel. Das alles läuft auch unter dem Label Anthropozän, dass wir eben in einer selbstzerstörerischen Phase des Planeten Erde sind. Es ist eben auch auch eine Aufgabe der geisteswissenschaftlichen Forschung, der Architektur, der Kunst, die alle dazu beitragen können, dieses Phänomen zu verstehen. Und ich beschäftige mich eben mit dem Bild des Mülls, also was der Anblick von Müll und dessen Repräsentation in Fotografie, in Kunst in uns bewirken können, damit wir möglicherweise bestimmte selbst zerstörerische und nicht nachhaltige Praktiken beenden oder verringern.
Wenn du das jetzt nochmal ein bisschen veranschaulichen könntest, ein bisschen konkretisieren könntest, Bilder vom Müll, das heißt, du gehst mit Künstlern vor Ort, die machen Bilder, beziehungsweise du untersuchst Bilder, die bereits existieren, oder wie muss man sich diese Arbeit und dein Erkenntnisinteresse vorstellen?
Ja. Also als Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler arbeite ich mit dem Material, was vorhanden ist, aber manchmal bin ich auch Kurator und arbeite mit Künstlern zusammen. Es gibt zum Beispiel einen mexikanischen Künstler, der ist Abraham Cruz Villegas, der inzwischen internationaler Topstar ist, also in Zürich, in Tokio und sonst was ausstellt. Und der hat das explizite Konzept, dass er ist in einer Selbstversiegelung groß geworden, wo im Grunde genommen aus Müll, aus Abfall Gebäude entstehen. Das heißt, Müll wird recycelt. Und wir haben mal ein Projekt gemacht in der Universitätsstadt. Da gibt es ein ökologisches Reservegebiet, was als Müllhalde missbraucht wird. Und es gab dann
ein ökologisches Reservegebiet, ja. Das heißt, es ist ausgewiesen als Gebiet, wo nicht gebaut werden darf.
Genau.
Keine Wege, keine Straßen. Und dann wird es zur Müllkippe, oder wie?
Genau, weil viele denken, haben ein mentales Muster. Natur hat nur einen Wert, wenn sie gestalterisch behandelt ist. So wie der englische Golfrasen oder die gestutzte Hecke, die ornamentale Baumallee. Das gilt als Kultur, während wilde Natur, was ja im Grunde das eines der großen ökologischen Themen der Gegenwart ist, nicht beachtet oder eben missbraucht wird als Müllhalde. Und er hat dann eine Müllmauer gemacht mit all diesen, mit den Resten. Also solche Projekte gibt es auch, wo tatsächlich dann es zu einer Zusammenarbeit kommt mit Kunsthistorikern, auch mit Biologen, Geologen und Künstlern, wo die Künstler dann versuchen, in ihrer Sprache ein Problem darzustellen.
Gibt es denn Mülltrennung in Mexiko?
Formell ja.
Aber keinen gelben Sack, oder?
Nein, aber formell, wir haben zum Beispiel in unserem Gebäude wir drei verschiedene Mülleimer. Und das Problem ist die Disziplin der Bewohner, die dann einfach überall was reinschmeißen. Und dann gibt es ein interessantes Phänomen, dann kommen diese großen Müllwagen, da fahren dann zwei, drei Leute mit und die sammeln dann die Inhalte auf und fangen dann da schon an auszusortieren. Also es gibt im Grunde genommen kaum Sortierung. Fabriken, also nicht so gut organisiert wie in Deutschland mit gelbem Sack oder so. Das ist Handarbeit, auch sehr schmutzige Handarbeit. Also die arbeiten zum Teil dann ohne Handschuhe und es ist natürlich ein enormer Gestank.
Ja, in diesem LKW drin,
ja,
oder?
Genau. So gewissermaßen hinten ist eine große Rampe und da wird der Müll reingeschmissen. Dann fangen die da schon an zu sortieren, Papier, Pappe oder Aluminium und so weiter. Und das geht dann auf der Müllhalde weiter. Also es ist alles sehr, sehr archaisch. Es gibt ganze Wohnsiedlungen auf den Müllhalden von den Leuten, die das da aussortieren und versuchen dann Geld draus zu machen. Dann gibt es natürlich auch immer einen Obermafioso, der das alles kontrolliert und dann die großen Gewinne damit abzieht. Aber es ist zum einen eine Katastrophe und man muss ja dazu sagen, die ganzen Probleme sind potenziert. Also stell dir mal vor, 22 Millionen Menschen leben auf so engem Raum. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel Müll jeden Tag da anfällt. Ich habe jetzt schlechtes Gedächtnis für Zahlen, aber es ist enorm. Tübingen hat ja auch ein Müllproblem oder man sieht hier jetzt die grünen, die gelben Säcke rum und das ist so mal kurzzeitig sichtbar, was wir alles wegschmeißen, was wir alles produzieren als Mensch, als einzige Spezies, die Müll produziert auf der Erde und im Grunde genommen eine neue Schicht, eine geologische Schicht auf der Erde produziert. Auf der Erde oder die Plastikkontinente in den Weltmeeren. Das alles ist wie eine neue Schicht. Und in Mexiko hat man riesige Müllkippen, die ein ökologisches Problem sind, weil eben da oftmals nicht, also Batterien oder sonst was dann abgeladen werden, die das Grundwasser verseuchen. Aber es gibt dann eben auf diesen Müllkippen so archaische Müllsortierung und auch Wiederverwertung.
Ja, und was ist dann Wiederverwertung? Das heißt, Papier kommt dann wieder in Papierfabriken,
ja.
Plastik wird dann wieder irgendwie wiederverwertet oder kommt es dann irgendwo in die Müllverbrennung oder wie?
Nein, Müllverbrennung gibt es kaum und zum Glück muss man sagen, dass eben der jetzige Präsident als eines seiner Schwerpunkte das Thema Müll auf die Tagesordnung gebracht hat. Auch die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt hat das auch. Das heißt, es gibt jetzt vermehrt darüber Nachdenken oder Projekte, zum Beispiel Plastik wieder zu verwerten und das zu schreddern und dann daraus so Paneele zu machen, mit denen man bauen kann oder einen Tisch bauen oder Stühle machen kann. Also daran wird gearbeitet. Und dann gibt es eben riesige Papierfabriken, wo dann das Papier hinkommt und dann recycelt wird.
Müllvermeidung ist es ein Thema. Also bei uns gibt es ja diese Unverpacktläden, wo man mit Behältnissen reingehen kann und dann kriegt man seine Produkte, die man kaufen will, in speziellen Behältnissen, die man selber mitgebracht hat?
Ja, das ist ein Thema, was noch ganz am Anfang ist. Also in meinem Viertel, was inzwischen immer schicker wird, so ein bisschen gentrifiziert, da gibt es inzwischen einen Laden, der so arbeitet, aber es ist eine totale Minderheit. Ein Großteil der Mexikaner hat so diese US-amerikanische Konsumhaltung, also alles kaufen, riesig eingepackt und wegschmeißen. Also so Throwaway Society. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Verpackungsmüll. Also der Normalmexikaner denkt nicht darüber nach, sondern kauft einfach da diese opulenten Verpackungen, stopft das dann in die Mülltonne und will nichts mehr davon wissen und will vor allen Dingen nicht wissen, dass es ein ökologisches Problem ist. Das ist leider so ein Bewusstseinsproblem, was sich langsam erst sehr langsam verändert.
Peter Grieger von der Nationaluniversität Mexiko-Stadt. Nachher werden wir noch sprechen über die Ästhetik, den Städtebau und die Klimakrise, die natürlich auch in Mexiko immer mehr spürbar ist.
Sticks to your skin like glue. The summer is nice and easy till you came and spoiled the view. It's all about you. It's all perfectly you. The things we don't do. It's all about you. Your sofa closes doesn't surprise me. Slip it to your old with ease. You calm yourself and say to arise me, while the rest of us are down on our knees. On a relocation that was failure, it's a chance for us to get some sleep. I try my hardest to conceal you, but I haven't slept a wink a week. It's all about you. It's all perfectly you. The things we don't do. It's all about you. Shaken by the fear, what to do? Shaken by the fear, looking at you.
Micro Europa.
Bringing young Europe together. answer to my question. You are my accomplice in a crime. You are my wing woman. And did I mention we were together in another life? In that dream, you probably were my wife. We worshipped in sin for fun, to melting candles against the sun. Modern angels, they broke wings in the wind. For what? Decorated by man and time. Manifested in their commitment to flame our minds. Ooh. You are the answer to my question. You are my compass in the crime. You are my wing woman. And did I mention we were together in a flies, they go light like gray. In the dreaming we struck each other in brain for pain.
Kishi Bashi mit Q&A aus dem Jahr 2014. Ihr hört Radio Mikroeuropa mit einem Live-Talk auf der Wüstenwelle. Mein Gast heute, Peter Krieger, Professor für Kunstgeschichte an der Nationaluniversität Mexiko-Stadt. Peter, wie wirkt sich denn der Klimawandel in Mexiko aus?
Also die Megastädte auf der Welt sind generell Schauplätze extremer Veränderungen und das merken wir in Mexiko-Stadt natürlich auch. Das heißt, durch diese enge Bebauung entstehen so Hitzeblasen. Dazu kommen noch historische Probleme in Mexiko-Stadt. Mexiko-Stadt war mal eine Stadt auf dem See, also wie das amerikanische Venedig. Die ganzen Seen sind fast komplett ausgetrocknet. Die Flüsse sind kanalisiert, unterirdisch verlegt worden. Darüber sind Autobahnen gebaut. Das heißt, es gibt kaum noch Wasserflächen in Mexiko-Stadt, die Sauerstoff erzeugen. Dazu eben die genannte Kessellage. Das heißt, es bildet sich ein unglaublicher Hitzestau. Und was ich jetzt in den 25 Jahren gesehen habe, wird es auch immer unregelmäßiger. Das heißt, als ich nach Mexiko kam, gab es in der Regenzeit immer fast nach der Uhr nachmittags einen großen Regenschauer. Und auch in einer bestimmten Phase, also von Ende April bis Ende September. Und das ist alles inzwischen sehr stark aufgelöst. Es regnet weniger. Die Austrocknung ist extrem. Und gerade damit verbunden auch sind die Probleme der Luftverschmutzung, denn gerade in der Trockenzeit, wenn alles so heiß und trocken ist, sind natürlich die Ozonwerte auch in astronomische Höhen geschnellt und was konkrete Auswirkungen auch für den Körper hat, für die Atmung, für die Augen, für die Schleimhäute und so weiter und so fort. Also es ist ein Worst-Case-Szenario wie viele andere Megastädte, aber es ist ja ein globales Problem. Es ist so, dass ein Umwelthistoriker hat mal das Slow Violence genannt, also langsame Gewalt. Und diese Langsamkeit wird inzwischen immer weiter beschleunigt. Das heißt, wir sehen doch wirklich wie fast wie im Zeitraffer, wie sehr wir unsere eigene Lebensgrundlage durch nicht nachhaltige Bewirtschaftung des Planeten Erde ruinieren. Und das, wie gesagt, das sieht man in Mexiko wie in einem Brennglas.
Da sind schon Kipppunkte wahrscheinlich überschritten worden. Meine Frage, was mich interessieren würde, wo kommt denn das Wasser her? Also ich stell mir die Landschaft in 2300 Meter Höhe sehr trocken vor. Habt ihr da Tiefbrunnen oder einen Stausee oder wo kommt das Wasser her?
Also die Hochebene ist inzwischen trocken durch die Urbanisierung, durch die nicht nachhaltige Bewirtschaftung. Sie war eigentlich mal sehr fruchtbar. Also Alexander von Humboldt hat das schon vor über 200 Jahren beschrieben. Eine unglaublich tolle Bio- und Geodiversität, auch viel Regen, also saubere Luft. Das Wasser wird von landwirtschaftlichen Gegenden außerhalb von Mexiko abgepumpt, was da die Bauern in Bedrängnis bringt, in die Stadt gepumpt, da wird es verbraucht und dann wird es wieder, das verschmutzte Wasser wird wieder rausgepumpt auf eine andere Seite von Mexiko-Stadt. Also ein lineares System, absurd. Es gibt kaum Wasserrecycling und es gibt Brunnen.
Das heißt Kläranlagen?
Es gibt kaum Kläranlagen, sondern es geht rein und dann wird es rausgepumpt. Also die Dreckswässer, Abwässer, die gehen dann in die landwirtschaftlichen Gebiete im Osten der Stadt. Also es ist ein absurdes System, was sich so etabliert hat. Und wie gesagt, was dazu führt, dass da gerade im Westen, wo es abgepumpt wird, viele Landwirtschaft dann auch zumachen muss. Das ist ein Problem, was man auch von China kennt, von vielen Orten der Erde. Wasser ist ein Konfliktstoff, ist ein essentieller Stoff, den wir brauchen. Und in Mexiko-Stadt haben wir eine extreme Wasserkrise, was die Überlebensfähigkeit der Stadt sehr, sehr in Frage stellt.
Gibt es denn irgendwelche Energiesparkonzepte, die da jetzt staatlicher Seite gefördert werden oder vielleicht auch versucht werden umzusetzen?
Ja, es gibt geringe Ansätze, zum Beispiel, dass der Aufbau von Solarzellen auf den Dächern gefördert wird, alles noch im kleinen Maßstab, weil wie gesagt, das Lebens- und Konsummodell der mexikanischen Mittel- und Oberschicht ist sehr stark durch die USA geprägt. Wir wissen ja genau, wenn alle Leute so leben wollten wie die USA, bräuchten wir 3 oder bis 4 Welten. Es ist ein extremer, irrationaler Energieverbrauch. Das ist das große Problem dahinter. Und da diese mentale Arbeit zu machen, die Leute zu überzeugen, weniger Auto zu fahren, andere Formen zu benutzen und eben auch von der Abhängigkeit vom Gas wegzukommen, ist schwierig. Mexiko ist Erdölland, also hat Erdöl und Gas. Und man denkt immer, das ist alles im Überfluss und macht keine Probleme, denkt nicht über die Konsequenzen nach.
Aber die Sonne scheint doch auch relativ häufig in Mexiko. Also man könnte ja so Photovoltaikanlagen im größeren Stil auch bauen, um zum Beispiel, was bei uns diskutiert wird, Wasserstoff zu produzieren oder um das direkt in Akkumulatoren zu speichern, damit es irgendwie tagsüber dann oder nachts, wenn es gebraucht wird, wieder abgegeben wird.
Es ist richtig. Vor etwa 15 Jahren oder noch länger war der Münchner Architekt Thomas Herzog mal in Mexiko-Stadt und er sagte in seinem Vortrag als erstes, er hätte sich gewundert, als er beim Anflug kaum eine Solarzelle auf dem Dach gesehen hat. Es hat inzwischen ein bisschen zugenommen. Wir haben extreme Sonnenbestrahlung, natürlich in 2300 Meter Höhe, also ideale Bedingungen für Solarenergie, kostenlose Solarenergie, das ist ganz klar.
Aber da ist die Lobby wahrscheinlich, die Lobby für Öl wahrscheinlich enorm, weil die wollen natürlich das Öl, was im Boden ist, auch vermarkten.
Genau, die bremsen das aus. Man spricht ja so vom Petrokapitalismus. Und wenn man sich mal die Abhängigkeiten ansieht, die weltweit da durch die Mineralölkonzerne, durch die großen Konsortien da geschaffen werden und wie die jegliche Veränderungen ausbremsen, dann wundert man sich nicht, dass auch in Mexiko da kaum was passiert. In Mexiko war ja das Erdöl verstaatlicht. Inzwischen ist auch teilweise privatisiert. Aber das sind so, sagen wir, ökonomische, anachronische Muster, die kaum aufzubrechen sind.
Und die Kunst, welche Rolle spielt die bei dieser Bewusstseinsschaffung?
Ja, das ist ja eines meiner Themen. Wir haben ja letztes Jahr diese Ausstellung mit dem deutsch-mexikanischen Künstler Luis Carrera Maul gemacht, wo es genau darum ging, was machen wir mit der Hochebene, also Spanisch heißt es Cuenca de México, die sukzessive in eine Müllhalde verwandelt wird. Also im Grunde genommen eine unglaublich fruchtbare Hochebene wird bedeckt von Müll und Müll auch im metaphorischen Sinne eben durch Gebäude, die zum Teil recht banal sind, also die Selbstbauten oder auch dann die generischen Hochhäuser für Administration und oder Shopping Malls. In Mexiko werden wahnsinnig viele Shopping Malls gebaut. Das heißt, es ist Junk Architecture, wie das Rem Koolhaas mal genannt wird. Da haben wir eine Rieseninstallation gemacht im Museum, im Universitätsmuseum für Künste und Wissenschaften, wo wir gezeigt haben, ein Szenario einer vom Müll bedeckten und kaputt gemachten Stadt.
Wie war die Reaktion?
Also wir hatten 30.000 Besucher und wir haben eine kontemplative Inszenierung gemacht, eine Installation mit einem Wegesystem, und wir haben im inneren Kern haben wir Pflanzen wachsen lassen, wilde Pflanzen in so Zuchtkästen, und die sind bewässert worden, sodass wir ein Hoffnungszeichen gesetzt haben. Also die Begrünung, gerade in diesen klimatischen Bedingungen ist es ja so, wenn man die Natur frei wachsen lässt, dann wächst sie auch sehr schnell. Also das ist ja so ein posthumanes Szenario, dass die Städte irgendwann dann überwuchert werden.
Den Weg durch den Müll finden Peter Krieger von der Nationaluniversität Mexiko statt. Die Tübinger Band Departure mit Don't Bother, ein aktueller Song aus dem Jahr 2023. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Zu Gast in unserem Studio ist Peter Krieger, Professor für Kunstgeschichte an der Nationaluniversität Mexico City. Peter, mal so ein bisschen weiter gedacht, wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen?
Ich bin natürlich kein Futurologe, sondern kann nur die näheren nächsten Entwicklungstendenzen ungefähr skizzieren. Da gibt es bestimmte Felder, Mobilität zum Beispiel. Also die Abhängigkeit vom Auto ist immer noch sehr groß. Es werden immer noch Stadtautobahnen gebaut, was ein großer Fehler ist. Der öffentliche Verkehr ist immer noch sehr, liegt im Argen, muss man sagen, mit Ausnahmen, obwohl vor 15 Jahren ein Metrobus-System eingeführt worden ist, was ganz gut funktioniert. Und es ist in Mexiko nach wie vor nicht einfach, Fahrrad zu fahren. Aber
das stellt mir wirklich nicht einfach vor. Wie funktioniert das?
Also es hat sich in den letzten Jahren da einiges geändert. Es sind jetzt in einigen Bereichen Fahrradspuren gemacht worden. Es ist allerdings immer noch sehr schwierig aufgrund der aggressiven Fahrweise der Automobilbesitzer, die nach wie vor denken, sie hätten das Vorrecht vor Fußgängern oder für Fahrradfahrern. Ein ganz schöner Moment sind die Sonntage, wenn die Großteile der Innenstadt abgesperrt werden, und dann gibt es so von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags gibt es ein großes Fahrradfahren, also familiär, kein Rennen, und das ist für mich auch einer der schönsten Momente, die ich in Mexiko sehe, dann ohne Smog, ohne Lärm, mit dem Fahrrad die Stadt zu erkunden, die also auch sehr schöne Seiten hat, ein wunderbares historisches Zentrum, was Weltkulturerbe ist, und ich denke mir manchmal, das müsste man eigentlich jeden Tag machen.
Ja, gibt es da keine Fußgängerzonen in Mexiko?
Es gibt einige wenige Fußgängerzonen, aber aufgrund der Problematik der Segregation, die ich schon angesprochen hatte, ist es so, dass doch viele die Öffentlichkeit in den Shopping-Malls suchen, auch wenn sie nichts kaufen, aber weil sie da so einen sicheren Raum haben und die öffentlichen Räume vernachlässigen. Das ist das Problem. In den Fällen im historischen Zentrum, wo Fußgängerzonen angelegt worden sind, sind die ein großer Erfolg. Also dann merken die Leute plötzlich, sehr toll, ich kann auch mal entspannt durch die Stadt gehen, aber da ist noch einiges zu tun.
Wie wohnen wir in 50, 60, 100 Jahren? Hochhäusern oder? Ich meine, die Zersiedelung kann ja mit Einfamiliengebäuden kann ja nicht weitergehen.
Das ist richtig. In Mexiko werden inzwischen auch viele Hochhäuser gebaut, obwohl es ja Erdbebenzone ist. Regelmäßig gibt es schwere Erdbeben, aber es gibt inzwischen da verbesserte Bautechniken. Ich würde sagen, das ist ein globales Problem, wenn wir uns ansehen, dass die Weltbevölkerung erstmal noch weiter nach oben geht. Das heißt, automatisch haben wir einen stärkeren Produktionsdruck. Wir müssen mehr Wohnraum schaffen und das heißt dann auch mehr Verdichtung.
Und nach alternativen Baustoffen suchen.
Genau das, weil die traditionellen Baustoffe, also wie Beton, ja einen unglaublichen negativen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Das ist ganz klar.
Was können wir sich da vorstellen? Algen oder Holz ist ja auch nicht so richtig doll.
Ja, es gibt doch inzwischen interessante Forschungen über nachhaltigen Holzbau. Es gibt synthetische Stoffe, es gibt auch neue Forschungen über Beton, der eben eine nicht so kontaminierende Herstellung hat. Also da wird, glaube ich, so einiges erforscht. Aber auch da ist natürlich die Umsetzung oder die Wandlung verläuft sehr, sehr langsam aufgrund von ökonomischen Interessen der Bauindustrie, die einfach ihre Routinen da weiterfährt und nicht an vielleicht etwas teureren Alternativen interessiert ist.
Peter, du hast jetzt nach einer ziemlich langen Corona-Pause Tübingen wieder besucht. Ich glaube 2017 war das letzte Mal hier. Hat sich aus deiner Sicht Tübingen verändert in der Zeit?
Also ich meine, ich bin natürlich immer wieder begeistert. Das ist das ideale Kontrastprogramm zum Leben in der Megastadt und ich gehe hier gerne spazieren. Ich habe hier studiert, also ich fühle mich hier zu Hause. Ich mag das Schwäbische auch, ist alles wunderbar. Wir kennen uns, wir haben uns wieder gesehen. Aber klar, die Tendenzen, die ich damals gesehen habe, die sind noch ein bisschen stärker geworden. Also die, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Schickimickisierung der Innenstadt. Also im Grunde genommen sind so viele Geschäfte, das ist so eine Tendenz, Beispiel man sich nur noch in die Stadt geht, wenn man zum Einkaufen möchte. Also es gibt zwar den Marktplatz und dann auch vor der Stiftskirche, wo man sich hinsetzen kann, aber ein bisschen beunruhigt mich diese Tendenz, dass die Mietpreise nach oben gehen und dass da keine Mietpreisbremsen offenbar greifen und dass dann nur noch so große Ketten sich da niederlassen. Das ist das eine. Das zweite, was ich auch interessant finde, also Tübingen hat ja grünen Oberbürgermeister, aber trotzdem gibt es immer noch viele Straßensituationen, wo man merkt, dass das alte Denken der autogerechten Stadt der 60er Jahre immer noch da. Man läuft über einen Bürgersteig und hat plötzlich eine Leitplanke, also ein Autobahnelement. Und das finde ich einfach störend. Breite Straßenschneisen. Ich weiß, es ist immer ein sehr umstrittenes Problem, aber da müsste man vielleicht doch noch ein Stück radikaler sein und versuchen, den Autoverkehr noch mehr unattraktiv zu machen.
Du hast ein Hobby, ein gemeinsames Hobby von uns beiden, ist der Jazz. Wir kennen uns übrigens seit dem Studium, das habe ich ganz vergessen zu sagen, das ist schon auch jetzt sehr, sehr viel, sehr lange her. Und du spielst gelegentlich auch selbst Altsaxophon. Was bringt dir die Musik im Alltag einer Megacity wie Mexiko?
Also es ist eine Auszeit, ein Timeout und eine ganz andere Welt. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich im 8. Stock wohne von einem Wohnhaus mit einer Dachterrasse. Und ich habe jetzt seit kurzer Zeit erst angefangen zu lernen. Ist auch so ein bisschen ein Corona-Projekt, sodass ich den Computer ausmache und dann zu meinem Saxophon greife, über die Megastadt sehe, bis hin zu den Bergen und ein bisschen was spiele. Und dann fühle ich mich wie in einer anderen Welt. Also das ist ein ideales Kontrastprogramm, was mir Spaß macht. Und wie gesagt, wir beide mögen einfach den Jazz, diesen Rhythmus, diese Vitalität, diese Kreativität, die Improvisation, diese ganzen Elemente, die faszinieren mich. Und selbst ein Instrument zu spielen, ist auch eine tolle Erfahrung, auch eine körperliche Erfahrung. Also man muss atmen, der Körper vibriert bei dem Klang des Saxophons. Natürlich ärgert man sich auch, es ist auch ein psychisches Lernen, damit umzugehen, mit der Imperfektion. Also für mich ist fantastisch, so als Ausklang des langen Arbeitstages, der morgens um 6 anfängt, dann abends so auf die Dachterrasse zu gehen und in der untergehenden Sonne Saxophon zu spielen.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich durfte heute bei mir im Studio Peter Krieger begrüßen, Professor für Kunstgeschichte an der Nationaluniversität Mexico City. Peter, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr gerne hier.
Im Hintergrund läuft schon der Wunschtitel von Peter Krieger, Lee Konitz und Warren Marsh mit There Will Be Another You, ein Titel aus dem Jahr 1955. An den Reglern saß heute Max-Philipp Schreckenbach. Schau doch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören gibt's in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Tschüss, macht's gut und bis bald. The